The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 3. Juli.
Dann nehmen wir gleich mal diese Frage, Herr Merz. Haben Sie die Koalition gerettet oder retten Sie Deutschland?
In diesen Kategorien haben wir uns nicht an die Arbeit gemacht. Wir haben uns die Frage gestellt, was können wir tun, was müssen wir tun, um aus dieser Wachstumsschwäche unseres Landes herauszukommen, um auch die Kosten zum Beispiel der sozialen Sicherungssysteme unter Kontrolle zu bekommen.
Aus der Sicht machen wir gleich, aus der Sicht der Menschen hat es zu lange gedauert.
Für den Kanzler hat Maybrit Illner vom ZDF extra ihren Sommerurlaub unterbrochen. Friedrich Merz hatte am Abend Redebedarf nach dem Koalitionsausschuss und dem schwarz-roten Reformpaket zur Rente, Arbeit, Steuern. Dieses Momentum des Gelingens wollte der Kanzler für sich nutzen, um am Abend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gleich das passende Framing mitzuliefern. So muss zumindest der Plan gewesen sein. Deshalb setzt sich ein Kanzler in eine Fernsehsendung. Aber so richtig gelungen ist es ihm nicht. Man hat einen Kanzler im Abwehrmodus gesehen, der die spitzen, guten Fragen der Moderatorin zu parieren versucht hat. Er fand nicht in den Modus, wo er staatsmännisch einen politischen Sieg mit Zuversicht verkünden konnte. Auf die Frage, warum die politische Entschlossenheit von ihm und seiner Regierung so spät kommt, hat er mit dem Finger auf Donald Trump und die Chinesen gezeigt.
Wahr ist aber auch, Frau Illner, wir haben im letzten Jahr in einen beginnenden Aufschwung hinein begonnen zu regieren und sind dann von Ereignissen überrollt worden, wie zum Beispiel dem Zollstreit mit den USA, aber auch von erheblichen Wettbewerbsproblemen im internationalen Handel mit unfairem Wettbewerb, mit Überkapazitäten, mit einer künstlich niedrig gehaltenen Währung. Das sind alles Ereignisse, die wir mit einpreisen müssen in das, was wir jetzt tun.
Und dieser Friedrich Merz, der kommt einfach nicht aus seiner Haut. Wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, dann wird er ganz streng und dozierend. Er kann das nicht ablegen. Zum Beispiel, wenn Maybrit Illner ihn fragt, warum die Regierung nicht mehr spart, dann klingt er schnell wie ein Oberlehrer.
Das ist immer so aus der Ferne schnell gesagt. Ich stelle mal die Gegenfrage, was hätten Sie denn sonst noch gerne, Sie, Frau Illner? Geben Sie mir mal 2, 3, 4 Beispiele, wo Sie gerne noch Subventionen gekürzt hätten. Ich bin offen für jeden Vorschlag.
Aber jetzt haben Sie es ja entschieden und ich bin ja nicht in der Regierung.
Immerhin einen Moment hatte er, wo er ein bisschen Selbstkritik geübt hat. Das war erfrischend, wenn auch nur kurz.
Ich gebe eines zu, Frau Illner. Es dauert länger, als ich es selber erwartet habe und auch gehofft habe. Aber ich lasse mich deswegen von dem Weg nicht abbringen, den wir eingeschlagen haben. Wir sind jetzt auf dem richtigen Kurs. Und den Kurs müssen wir halten. Und das werden wir auch tun.
In diesem Interview konnte der Kanzler nicht so wirklich einen Punkt machen, wie er sich das vielleicht erhofft hatte. Man hatte auf ein paar gute Vibes nach dem neuen Reformpaket gehofft, auf Zuversicht, auf eine Aufbruchstimmung. Stattdessen war der Kanzler schnippisch, müde, gereizt. Wenn die Regierung schon nicht sparen will, dieses Interview hätte sich der Kanzler wirklich sparen können. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche gleich mit dem Präsidenten des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularek. Das Thema: die Ergebnisse des Koalitionsausschusses.
Es ist einfach nur das, was jetzt politisch möglich war und man hat darauf geguckt, glaube ich, dass man was zustande kriegt. Und das, was man zustande kriegt in dieser Koalition, ist halt nicht weltbewegend.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuen Arbeitsdaten aus den USA. Ich freue mich auf ein Event mit Ihnen bald in Frankfurt am Main. Und wir staunen über einen Neuzugang beim Eurovision Song Contest. Reform oder Reförmchen? Das ist die große Frage mit Blick auf das geplante Reformpaket der Bundesregierung. Ich habe bei Professor Moritz Schularek angerufen, um seiner Einschätzung zu hören, ob die Pläne ausreichen für einen echten Aufschwung. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands und zudem der Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Hier unser Gespräch. Guten Tag, Moritz Schularek.
Moin.
Herr Schülerick, die Bundesregierung hat ihr Reformpaket vorgestellt, das Programm für Aufschwung und Beschäftigung. Zentraler Punkt ist natürlich Steuerreform. Es sollen 10 Milliarden Euro Entlastung kommen. Das Steueraufkommen liegt bei fast 1 Billion Euro. Kann man hier tatsächlich von einem Programm für Aufschwung sprechen?
Big Bang geht anders. Das ist kein Big Bang. Das ist sicherlich jetzt auch kein Schritt in die falsche Richtung. Aber angesichts der Herausforderungen ist gerade das, was jetzt da steuerlich gemacht wurde, auf der Steuerseite Tropfen auf den heißen Stein. Es ist nicht viel und auch ja dann noch in der Umsetzung noch fraglich. Gleiche beim Kündigungsschutz. Das sind Babyschritte. Das, was wahrscheinlich hängen bleibt jetzt von diesem Reformpaket, ist in der Tat die Rentenreform. Die ist, ich würde mal sagen, eine 2- oder so, die ist schon ganz gut, die ist ein Kompromiss, das ist sicher ein Kompromiss, der in die richtige Richtung geht.
Ja, für dieses Jahr wird ein Wachstum von 0,5% erwartet und der Löwenanteil davon ist Staatskonsum. Man fragt sich, was erhofft man sich von dem Geld, das den Steuerzahlern mehr zur Verfügung steht? Wenn es sich nicht in Konsum übersetzt, hat man vielleicht auch gar nicht so viel davon, oder?
Ich glaube, das große Problem, das wir haben, sind in der Tat die privaten Investitionen. Wir haben einen rückläufigen Nettokapitalstock in Deutschland. Wir investieren nicht genug. Wir glauben nicht an unsere eigene Zukunft, was viel damit zu tun hat, dass natürlich unsere Kernbranchen, Auto, Maschinenbau, in einer massiven Krise sind und wir es bisher nicht geschafft haben, dem irgendwie eine Zukunftsvision entgegenzustellen, durch gezieltes Investieren, Rahmenbedingungen verbessern, wie wir bei der Hochtechnologie wieder vorankommen. Also es bleibt ja, wir sind die Besten in Technologien des letzten Jahrhunderts, aber nicht die Besten in Technologien dieses Jahrhunderts. Und natürlich investiert auch keiner mehr in dem Umfang in die Technologien des letzten Jahrhunderts. Das ist, glaube ich, das Kernproblem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn wir wieder wachsen wollen, müssen wir das Umfeld verbessern, aber wir müssen auch unseren technologischen Rückstand aufholen.
War man so damit beschäftigt, ob sie sich einigen können, dass man kaum gefragt hat, ist das eigentlich sinnvoll, was da beschlossen wird? Also hat Schnelligkeit vor Gründlichkeit gesiegt, ist meine Frage.
Ich glaube, die politische Logik ist eine andere. Man ist schon froh und es gibt so ein kollektives Aufatmen durch Berlin, dass man überhaupt etwas geschafft hat. Und ich würde es auch sagen, dass was jetzt da passiert ist gestern, da ist jetzt auch nichts dabei, wo man jetzt sagen würde, es geht jetzt komplett in die falsche Richtung. Es ist einfach nur das, was jetzt politisch möglich war und man hat darauf geguckt, glaube ich, dass man was zustande kriegt. Und das, was man zustande kriegt in dieser Koalition, ist halt nicht weltbewegend.
Aber haben Sie vielleicht die Sorge, dass die Chance für große Reformen damit verpufft ist? Weil jetzt hat man irgendwas gemacht und jetzt wird vielleicht eine künftige Bundesregierung sagen, oh, da ist schon was passiert, wir wollen das politische Risiko nicht eingehen, es selber nochmal zu versuchen.
Na, ich glaube, das sind so ein paar symbolische Fragen, die jetzt mal zumindest auf dem Tisch waren und die auch in die eine Richtung entschieden wurde. Und vielleicht ist dann beim nächsten Mal, Stichwort Kündigungsschutz, mehr drin als das, was jetzt kam. Und vielleicht ist dann auch sozusagen beim nächsten Mal, wenn man über Rente und Sozialversicherung das Absinken der Sozialversicherungsbeiträge nachdenkt, dann auch zumindest mal die Tür geöffnet wurden über Dinge nachzudenken. Also mir blutet so ein bisschen das Herz, gerade bei dieser Rentensache. Hätten wir das mal mit der Kapitaldeckung schon vor 30 Jahren gemacht? Die Argumente waren genau die gleichen. Und jetzt machen wir es. Warum brauchen wir 30 Jahre, um irgendwie dieses Licht der Vernunft zu sehen?
Haben Sie eine Antwort darauf, Herr Schulerick?
Naja, es ist natürlich schon auch einfach ein Fest. Also ein Ignorieren von Problemveränderungen tut immer weh. Es gibt auch ja leider weit verbreitet in Deutschland so eine Skepsis, was Kapitalmärkte angeht. Also Sparen in Deutschland heißt ja irgendwie Geld auf dem Sparbuch zu haben, was dann real weniger wert wird über die Zeit, statt es irgendwie zu investieren in Unternehmen, in Aktien.
20% der Deutschen sind an den Kapitalmärkten beteiligt.
Genau, also wir haben da nicht die richtige Kultur. Das hat natürlich auch damit dann zu tun, dass da dann sozusagen Vorurteile sind, dass es irgendwie riskant ist und dass da irgendwas verzockt wird. Also da ist eine Menge, müssen wir auch noch eine Menge so mal pädagogische Aufbauarbeit leisten, dass Deutschland versteht, dass Sparen eben investieren auch in den Aktienmärkten oder in anderen Finanzanlagen sein kann. So. Und ich glaube schon, wir haben eine Tendenz in der Politik, das muss man ja so sagen, das ist ja jetzt alles, was da jetzt passiert, dass die Babyboomer in Rente gehen und dass deshalb die Kosten explodieren, auch im Gesundheitssystem und dann absehbar eine Pflegeversicherung, wenn die Babyboomer dann noch ein bisschen älter werden. Das ist alles auf Ansage. Also wir haben das wirklich jetzt auf Ansage gegen die Wand gefahren und das ist kein Glanzstück der deutschen Politik.
Ja, hinzu kommt natürlich auch die Inflation. Also im Grunde ist das Geld, das die Beschäftigten in Deutschland verdienen und das, was sie auch mehr behalten dürfen, das wird ja alles von Sozialabgaben oder von der Inflation aufgefressen im Grunde. Also diese Steuerentlastung, die da ist, die verpufft im Grunde.
Also ich hätte auch gern mehr Steuerentlastung gesehen, aber es ist auch mal, muss auch fairerweise sagen, dass die Haushaltssituation brutal ist. Also wir haben nicht viel Raum für Entlastung. Wir brauchen dringend Wachstum, um irgendwelche Spielräume im Haushalt wieder zu bekommen. Die Problematik bleibt auch schon sozusagen, dass wir auf der unternehmerischen Ebene unsere Großunternehmen einfach den Anschluss ein bisschen verpasst haben. Und wir sind als Land, und das ist jetzt nicht nur ein Fehler wahrscheinlich der Politik, tun wir uns ja bis heute sehr schwer sozusagen in der digitalen Wirklichkeit und zunehmend auch der Wirklichkeit der künstlichen Intelligenz und so weiter anzukommen. Wenn wir jetzt, wenn Sie etwa an die Verteidigungsausgaben denken, da hätten wir die Chance, mit diesem sehr großen Verteidigungsbudget jetzt wirklich auch unseren technologischen Rückstand aufzuholen, all die Sachen zu machen, die notwendig sind für unsere Sicherheit, die Weltraumfähigkeiten, die KI, die souveräne Cloud, die autonomen Systeme, die Robotik so richtig nach vorne zu bringen, um auch da wieder wettbewerbsfähig zu werden. Und auch im Übrigen, um in Sicherheit und Freiheit in Europa leben zu können. Aber auch da lassen wir den Elfmeter liegen und kaufen zu 90-95% viel Stahl und Altsysteme, weil man das halt schon immer so gemacht hat.
Ja, Sie sagen es, alle die anderen, also Silicon Valley, China, geopolitisch tut sich so, so viel um uns herum und man sieht, was da passiert und trotzdem scheint man nicht wirklich in der Lage zu sein, sich zu überwinden und eben in diese Richtung zu laufen, zumindest mit der angemessenen Geschwindigkeit. Ich frage mich, wie man das hinbekommt. Haben Sie eine Antwort darauf?
Bei mir ist ganz zentral in meinem Denken ist dieser Innovationsfokus. Wir müssen einfach, die meistbenutzten Wörter im deutschen wirtschaftspolitischen Diskurs sind bewahren und erhalten. Und ich würde die gern beide streichen und durch Neumachen, anders machen und auch mal was kaputt gehen lassen und zerstören, ersetzen. Denn das Wachstum der nächsten 10, 20 Jahre wird nicht aus den alten Industrien kommen, sondern sie wird aus neuen Dingen kommen und da haben wir Chancen. Wir haben gute Leute, wir haben gute Wissenschaft. Wir haben auch, also gleich haben wir Finanzierung, Kapitalmarktunion. Das sind alles so Dinge, bei denen wir viel innovativer sein könnten. Aber da würde ich auch, also ich schimpfe ja auch gerne über die Regierung und so weiter und bin auch jetzt, haben wir ja besprochen, jetzt nicht besonders beeindruckt, was da jetzt zusammenkam. Aber es ist natürlich eine Frage, wo wir uns auch alle ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen. Also es gilt auch für die Bevölkerung, für die Unternehmen. Dieser Innovationsfokus, den haben wir leider noch nicht so ganz.
Ja, und hinzu kommt natürlich, wir debattieren jetzt über Krankheitstage, über Reformen oder Pauschalsteuerersatz bei Minijobs. Aber an der Basis kommt diese Debatte gar nicht an. Die eigentliche Herausforderung ist also ein Mentalitätswandel hin zu mehr wirtschaftlichem Verständnis und Eigenverantwortung, oder? Was meinen Sie?
Stimme ich völlig zu. Wir sind da. Es gibt ja diesen Vergleich immer zwischen sozusagen inkrementeller Verbesserung. Also man macht das, was es schon gibt, ein bisschen besser. Und das ist sozusagen die deutsche Paradedisziplin. Und wir tun uns sehr schwer mit den disruptiven Veränderungen, wenn wir sagen, wir müssen jetzt ganz anders machen. Ne? Wir hätten wahrscheinlich, wenn Tesla nicht gekommen wäre, würden wir weiterhin irgendwie den Dieselmotor optimieren und die lenkbare Hinterachse der E-Klasse nochmal neu machen. Alles schöne Sachen, aber total inkrementell, total eng irgendwie. Es macht etwas, was es schon gibt, ein bisschen besser. Und das, was aber gerade passiert um uns herum, ist, dass gerade durch die künstliche Intelligenz, aber auch natürlich durch die ganzen anderen Technologien, die wir sehen und auch durch die Sicherheitslage und die Globalisierung, das ganz andere Betriebssystem der Weltwirtschaft, gerade massive disruptive Fragen auftauchen. Und da müssen wir uns wirklich ändern.
Aber da frage ich mich, wer in der Verantwortung ist. Sind es die Politiker, die auch zu vorsichtig und kleinteilig an die Sache rangehen? Oder sind wir es, weil die Regierung ja von uns gestellt wird sozusagen? Also ist vielleicht eine Verantwortung, die auf beiden Seiten zu spüren ist oder zu spüren sein müsste?
Absolut. Und ich würde nicht mal die Unternehmen ausnehmen. Wie viele verschlafene Mittelständler haben wir in Deutschland, die irgendwie mit der Digitalisierung nicht vorankommen, die von Private Equity Firmen aufgekauft werden und innerhalb von ein paar Jahren für das Vielfache dann wieder weiterverkauft werden, einfach weil sie es nicht geschafft haben, selber sich irgendwie auf die neue Zeit einzustellen. Also das ganze Land hat so ein bisschen, ich glaube, was uns im Nachhinein deutlich geschadet hat, ist, dass wir so gut durch diese Euro-Krise gekommen sind. Denn dann, das hat uns dazu geführt, dass wir letztlich ein ganzes Jahrzehnt uns nur selbst auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, wir haben alles richtig gemacht. Das ist so ein bisschen das Motto dieses Landes, ist, wir machen das, was wir schon immer gemacht haben, nur jetzt, was weiß ich, bei der Verteidigung mit mehr Geld. Und also wir müssen uns wirklich ändern. Wir müssen neue Wege gehen und es tut weh und es ist unsicher, aber Sie wissen das, ich plädiere sehr stark dafür, dass wir etwa den Kündigungsschutz sehr viel weitreichender abschaffen und als wir das jetzt in diesem Reformchen da gemacht haben.
Wie müsste ein Kündigungsschutz aussehen in Ihrer Vorstellung?
Ich bin ein großer Fan von gar keinem Kündigungsschutz. Also, was weiß ich, 3 Monate, 3 Monatsgehälter und dann gibt es wie etwa in Dänemark, das ist das Modell, diese Flexicurity, also ein flexibler Arbeitsmarkt mit ganz geringer Absicherung, geringer Kündigungsschutz. Dafür gibt es aber dann, wenn man seinen Job verliert, 1 Jahr 80% etwa, könnte man sich zum Beispiel darauf einigen, 80% des letzten Gehalts. Und dann hat man 1 Jahr Zeit, sich was Neues zu suchen. Und siehe da, wenn die Leute müssen, machen sie es. Führt zu viel mehr Dynamik. Man überlegt sich, wo man hinkommt. Die Unternehmen haben mehr Flexibilität, neue Dinge auszuprobieren. Haben nicht immer gleich Angst davor zu überlegen, oh, wenn es nicht gut geht, was mache ich da mit den Leuten? Die werde ich ja nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist die Richtung, die der Zug fährt, dass wir es uns nicht leisten können, sozusagen sowohl bei der sozialen Absicherung, Rente, Gesundheit und Arbeitslosenversicherung, als auch sozusagen auf der Arbeitsmarktseite das maximal rigide Programm zu fahren. Wir brauchen mehr Wachstum, mehr Flexibilität, mehr Dynamik und da gehört der Arbeitsmarkt ganz zentral dazu. Und ein letztes Wort, also wir haben quasi Vollbeschäftigung, wir haben demografischen Wandel, der wirklich den aktuellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in die Hände spielt. Wann, wenn nicht jetzt, wollen wir es wagen, mal ein bisschen flexibler und dynamischer zu werden?
Ja, das ist doch ein sehr gutes letztes Wort für unseren kleinen Talk heute. Vielen Dank, Moritz Schularek.
Sehr gerne.
Kriege werden heute mit Drohnen geführt. NATO-Gipfel entscheiden über Milliarden. Und trotzdem hängt Sicherheit manchmal an ganz anderen Fragen. Wer produziert schneller? Wer liefert zuerst? Und wer hält länger durch? Ben Hodges beobachtet diesen Wandel seit Jahren. Mit dem ehemaligen Oberbefehlshaber der US Army Europe, der auf über 3 Jahrzehnte militärische Erfahrung zurückblickt, spreche ich am 14. Juli auf der Pioneer 2 in Frankfurt am Main. Mich interessiert vor allem sein Blick auf Europa. Was haben wir aus dem Krieg in der Ukraine wirklich gelernt? Wo überschätzen wir uns? Und worauf sollten wir uns in der Zusammenarbeit mit Donald Trump besser einstellen? Und für alle, die jetzt sagen, da will ich unbedingt hin, der Ticket-Link ist in den Shownotes und das ist der Text unter dieser Folge in Ihrer Podcast-App. Einmal auf die Episode tippen, kurz scrollen, draufklicken und wir sehen uns am 14. Juli auf dem Schiff.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da schaut man auf die SPD-Linke in der Fraktion, die im Vorfeld des Koalitionsausschusses ein Papier veröffentlicht hat, das es in sich hat. Wir haben darüber gesprochen. In dem Papier wird für noch mehr Schulden plädiert. Mietendeckel, Vermögensteuer, das sind alles Signale, die eher ins Gegenteil der neuen Reformbemühungen wirken. Einer der Unterzeichner ist Rupert Stüwe, SPD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Er ist Berliner und gehört zur SPD-Linken. Mein Podcast-Kollege Stefan Lischka hat ihn angerufen und mit ihm über das Papier und über das Reformpaket gesprochen.
Einen schönen guten Morgen, Herr Stüwe.
Schönen guten Morgen.
Herr Stüwe, Sie müssten als SPD-Abgeordneter doch eigentlich ganz selig sein mit diesem geplanten Reformpaket. SPD und Union haben einen gemeinsamen Wurf gelandet in seltener Eintracht. Das wärmt das Abgeordnetenherz, oder?
Naja, zum ersten Mal bin ich tatsächlich froh, dass die Regierung funktioniert. Wir sind ja nicht gewählt dafür geworden, nichts zu machen, sondern Sachen umzusetzen. Deutschland ist in der Krise und darauf müssen wir reagieren. Insofern finde ich es erstmal tatsächlich grundsätzlich gut.
Grundsätzlich sagen Sie, Sie sind auch Mitunterzeichner eines Papiers, das im Vorfeld des Koalitionsausschusses veröffentlicht wurde. Da wird unter anderem vorgeschlagen, von der SPD-Linken durch mehr Schulden soziale Härten abzufangen. Aber Fakt ist doch auch, Herr Stüwe, der Staat nimmt rund 1 Billion Euro an Steuern ein im Jahr. Und trotz dieser hohen Summe werden massiv Schulden aufgenommen. Also nach der bisherigen Finanzplanung wird der Bund für das kommende Jahr 540 Milliarden Euro ausgeben. Bei einer Neuverschuldung von über 100 Milliarden und da ist das Sondervermögen noch gar nicht drin. Also trotz enormer Steuereinnahmen reicht das Geld trotzdem nicht. Und dann sollen noch mehr neue Schulden draufkommen?
Na, die Aufgaben sind ja auch größer geworden. Also erstmal, die Sicherheitslage hat sich extrem geändert. Ein Teil der Schulden geht ja auch dahin, dass wir unsere Bundeswehr und unsere Sicherheitsarchitektur umbauen. Ich glaube, das verstehen alle, dass das erforderlich ist. Die wirtschaftliche Lage hat sich geändert. Also die Weltwirtschaft befindet sich in der tiefen Krise und wir müssen unsere Wirtschaft anpassen. Auch das wird nur gehen, wenn wir auch als Staaten unsere Wirtschaft investieren, wenn wir Energiesysteme fit machen und ähnliches. Und das Dritte ist, wir haben jahrelang auf Kosten der Infrastruktur gespart und da muss jetzt ein Nachholprozess eingeleitet werden. Da sind sich auch alle einig in der Koalition.
Aber ist es denn nicht so, Herr Stüwe, dass die deutsche Wirtschaft wieder eher ins Rollen kommen würde, wenn man sie von ein paar Fesseln befreien würde, wenn man die Steuern senken würde, wenn man Bürokratie abbaut, bevor man jetzt noch mehr Schulden aufnimmt, von denen vielleicht im Zweifel nur ein Teil wirklich in Investitionen für die Zukunft landet?
Naja, also Bürokratieabbau ist ja zumindest jetzt in dem, was der Koalitionsausschuss beschlossen hat, auch ganz schön doll enthalten, finde ich auch richtig. Aber wir müssen auch in die Strukturen der Wirtschaft investieren. Wir müssen in Innovationen investieren. Auch da hat die Bundesregierung was vorgelegt. Ich glaube, man muss beides machen. Man muss Bürokratie abbauen, aber man muss auch klare Impulse setzen jetzt, dass dieses Land seinen Kurs auf Zukunft ausrichtet und dafür auch investiert.
Aber dafür muss doch die Wirtschaft mehr Beinfreiheit auch haben. Sie plädieren in Ihrem Papier unter anderem auch zum Beispiel für Preisobergrenzen, für Sprit, für Strom, für Energie. Ein Mietendeckel soll her, schreiben Sie. Aber macht es Sinn, dass man im 6. Jahr ökonomischer Stagnation als Staat noch mehr in die Wirtschaft eingreift? Weil, wie Sie selber sagen, die Wirtschaft soll ja wieder in Schwung kommen. Und ich glaube, viele Unternehmerinnen und Unternehmer wünschen sich mehr Luft zum Atmen, damit sie investieren können, privat, damit Innovation ihren Lauf nimmt und auch neue Jobs geschaffen werden.
Naja, also das letzte Mal, als ich mir die Abschlüsse der Mineralölkonzerne angeguckt habe, wirken die jetzt nicht so notleidend. Und Länder wie Luxemburg und ähnliche sind ja jetzt auch nicht direkt kurz vor dem Sozialismus. Also so ein Preisdeckel kann zum Beispiel da totalen Sinn machen und hat auch bei ganz vielen europäischen Nachbarländern Sinn gemacht. Insofern sehe ich da den Widerspruch nicht. Und ansonsten gilt, wir müssen die Wirtschaft durch Bürokratieabbau, aber auch durch Investitionen in die Zukunft stärken. Ich glaube, das muss man alles machen gemeinsam.
Aber wie möchte ich den Wettbewerb ins Rennen bringen, wenn ich überall einen Preisdeckel draufpacke?
Naja, es kommt ja immer darauf an, um was es geht. Also ich glaube, wir brauchen eine Verlässlichkeit bei den Energiekosten. Das merken selbst private Verbraucherinnen und Verbraucher eben an den Zapfsäulen. Und da ist es ja nicht nur so, dass das eine Idee ist, die wir exklusiv haben, sondern die in vielen Staaten umgesetzt wird, dass man so eine Deckel machen kann. Bei den Mieten ist es ganz ähnlich. Also viele Menschen können sich die Miete gar nicht mehr leisten. Und zum Beispiel in Berlin ist es so, dass Unternehmen schon manchmal nicht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, weil sie sich das Wohnen gar nicht mehr leisten können. Auf der anderen Seite braucht man dann eben die Investitionen in die Innovation. Und da brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
Gerade in Berlin, ich lebe da auch und Sie haben es ja schon beschrieben, die Wohnungsnot ist groß. Würden nicht einfach Maßnahmen helfen, die dafür sorgen, dass mehr Wohnungen gebaut werden? Weil Mietendeckel mag eine Maßnahme sein, aber die erzeugt auf jeden Fall nicht neuen Wohnraum.
Nee, genau. Also das muss man klar sagen. Wir müssen einmal gucken, dass der Wohnraum, der da ist, dass da die Vermieterinnen und Vermieter nicht Notlagen auf dem Immobilienmarkt ausnutzen können. Und ansonsten müssen wir auch neuen bezahlbaren Wohnraum bauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Deswegen haben wir da ja auch als Bundesregierung ganz klar die Investitionen in den sozialen Wohnungsbau erhöht. Und da stehen wir als SPD auch total klar und sagen, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Und da gehen wir auch manchmal den ein oder anderen Konflikt vor Ort ein.
Herr Stüwe, jetzt müssen diese 34 Punkte aus dem Reformvorhaben noch durchs Parlament. Werden Sie denn da zustimmen, wenn das so kommt, wie das da drin steht?
Na, ganz viele Sachen sind ja noch nicht ganz klar ausformuliert. Da werden wir jetzt sicher ganz harte parlamentarische Diskussionen führen und einfach Sachen klarer machen. Und am Ende wird da sicher was stehen, dem viele auch zustimmen können. Auch ich, da vertraue ich jetzt einfach mal in den parlamentarischen Prozess, dass es gut werden wird und dass wir noch ein bisschen stärker daran gehen, was die Menschen in diesem Land brauchen.
Das sagt Robert Stüwe von der SPD im Deutschen Bundestag. Ich sage vielen Dank.
Dankeschön.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Tesla gute Nachrichten für die Anleger. Welche? Das weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, Tesla hat im zweiten Quartal deutlich mehr Autos ausgeliefert als erwartet. Gut 480.000 Fahrzeuge statt rund 406.000, die Wall Street auf dem Zettel hatte. Das ist ein Plus von 25% gegenüber dem Vorjahr und 34% mehr als im ersten Quartal. Getragen wird es vor allem von den günstigeren Versionen des Model 3 und Model Y, die zusammen für etwa 97% der Auslieferungen stehen. Rückenwind kam tatsächlich zuletzt aus Europa, wo die hohen Spritpreise nach dem Iran-Krieg viele Käufer in Richtung E-Autos geschoben haben. An der Börse reicht diese positive Überraschung trotzdem aber nicht für Partylaune. Die Aktie von Tesla fiel über 6% ins Minus, weil Anleger jetzt genau hinschauen, wie profitabel dieses Wachstum wirklich ist, gerade mit Blick auf Preissenkungen, den harten Wettbewerb durch chinesische und klassische Autohersteller und Teslas teuren Schwenk hin zu Robotaxis, Elektrolastwagen und dem humanoiden Roboter. Für die Investoren ist die Botschaft damit zweigeteilt, kann man sagen. Operativ meldet sich Tesla mit starken Stückzahlen zurück, aber ob daraus auch wieder kräftige Gewinne werden, das müssen erst die Quartalszahlen Ende Juli dann final noch beweisen, Chelsea.
Und dann gibt's auch neue Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt, Anne. Sag mal, wie sieht es eigentlich da aus?
Ja, da sehen wir tatsächlich überraschenderweise ein deutliches Abkühlen. Die US-Wirtschaft hat im Juni nur noch rund 57.000 neue Jobs geschaffen, etwa halb so viele wie im Vormonat und deutlich weniger als erwartet. Gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote zwar leicht auf 4,2% gefallen, aber vor allem deshalb, weil sich weniger Menschen überhaupt aktiv am Arbeitsmarkt beteiligen. Die Erwerbsquote ist auf den niedrigsten Stand seit 2021 gesunken. In der Haushaltsumfrage gelten über 500.000 Menschen weniger als beschäftigt. Bei den Branchen gibt es aber Licht und Schatten. Zuwächse kamen aus Unternehmensdienstleistungen, Sozialwesen und Gesundheit, während ausgerechnet Freizeit und Gastronomie viele Stellen verloren haben, also genau dort, wo normalerweise in den Sommermonaten stark eingestellt wird. Die Löhne stiegen mit gut 0,3% im Monat und 3,5% im Jahr moderat weiter. Für die Fed zeigt das, es ist kein Einbruch, aber klar weniger Dynamik, sodass der Druck für schnelle weitere Zinserhöhungen erstmal nachlässt und an den Börsen werden Wetten auf einen September-Schritt entsprechend jetzt auch schon wieder zurückgefahren.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass ausgerechnet der Eurovision Song Contest immer wieder aufs Neue zeigt, was Weltoffenheit wirklich heißt. Denn es steckt zwar Europa drin im Namen, aber die Grenzen sind fließend. Georgien, Australien und Armenien sind dabei, denn sie sind Teil der Europäischen Rundfunkunion. Das reicht als Teilnahmemöglichkeit. Und jetzt gibt es einen weiteren Neuzugang. Kanada. Das hat der Premier Mark Carney verkündet am Nationalfeiertag in dieser Woche.
I'm pleased to announce that Canada will be joining the next Eurovision Song Competition.
Und genau das ist ja das Ding mit Kanada. Die Kanadier machen das ständig. Die schleusen ihre Stars unbemerkt in die Welt und alle denken US-Amerikaner. Aber Celine Dion, Kanadierin, Justin Bieber, Kanadier, Drake, The Weeknd, Shania Twain, die Queen of Country Pop, also des amerikanischsten Genres überhaupt, alles Kanadier. Auch diese Künstlerin Tate McRae, inzwischen eine feste Größe in der Musikwelt ist, you guessed it, Kanadierin. Ich als Amerikanerin muss das mal ganz offen sagen. Der halbe amerikanische Soundtrack ist ein Importprodukt. Aus dem Land über uns. Im nächsten Jahr sind sie dabei in Bulgarien, wo der nächste ESC ausgetragen wird. Hier rückt die Welt mal zusammen. Willkommen als Teil Europas, liebe Kanadier. Ich wünsche Ihnen jetzt einen aufgeschlossenen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier im Podcast meine Kollegin Aleph Doğan und am Sonntag Jörg Thaddäus. Same time, same place.